Bei Gott ist kein Ding unmöglich, so ist dieser Vormittag überschrieben. Und ich lese uns dazu aus Markus 9, die Verse 14 bis 26. Markus 9, 14 bis 26. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie: Was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete: Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn, und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen, und sie konnten's nicht. Er aber antwortete ihnen und sprach: O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm, und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn. Da fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater: Wie lang ist's, dass ihm das widerfährt? Er sprach: Von Kind auf, und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm: Du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass das Volk herbeilief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm: Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn sehr und fuhr aus. Und der Knabe lag da wie tot, so dass die Menge sagte: Er ist tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er heimkam, fragte ihn seine Jünger für sich allein: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach: Diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir diese glaubhaften Berichte von deinem Wirken haben und dass wir überhaupt die Bibel, dein Wort haben, das Zeugnis, das du gegeben hast in diese Welt. Und wir danken dir, dass wir Vertrauen fassen dürfen, dass wir sehen, dort wo Menschen am Ende ihrer Möglichkeiten sind, da bist du noch lange nicht am Ende. Dir ist Unmögliches möglich, nicht nur damals, sondern auch heute. Und nun danken wir dir, dass wir auch in kleinen Schritten Erfahrung machen dürfen mit dir, dem Gott, auf dessen Wort Verlass ist, der treu ist, und dass wir wachsen dürfen auch im Glaubensmut und in der Gewissheit, du stehst zu deinen Zusagen. Und dazu lass auch diese Stunde heute Morgen dienen. Du weißt, dass mancher vielleicht auch in schwieriger Situation ist, in Not, dass mancher wackelt in seinem Glauben, angefochten ist, unsicher ist. Und du kannst es schenken, dass der Glaube heute Morgen gestärkt und gefestigt wird, dass neu Mut gefasst wird. Wir danken dir für diese Versammlung, danken dir für die Freiheit, unter deinem Wort zusammenkommen zu dürfen, in deinem Namen, unter deinem Schirm und Schutz, und dass du selbst durch deinen Geist in unserer Mitte bist. Und nun bitten wir dich auch für unseren Bruder Winry Schäffbuch, dass du ihm Vollmacht gibst, dein Wort zu sagen, dass wir vor dir stehen und hören. Danke für das Stück Brot des Lebens, das du uns heute Morgen brichst. Amen.
Es ist noch ein besonders schöner Abschnitt heute, denn wir haben, bevor die Jünger diesem schrecklichen Schicksal des Jungen gegenübertreten, ist ja was ganz Großes passiert. Sie haben einen Blick tun dürfen in die Herrlichkeit von Jesus, nicht in der niedrigen Knechtsgestalt dieser Welt, die Verklärung. Das waren die Verse zuvor. Man muss immer den Zusammenhang beachten. Wir haben das Thema Durchblick durch das Zeitgeschehen. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns nicht aufhalten bei den bedrückenden Ereignissen heute und den kümmerlichen Lösungen, die wir haben, sondern dass Durchblick durch das Zeitgeschehen, wir werden Jesus sehen in seiner Herrlichkeit. Wie wird das einmal sein? Wenn alles vorbei ist, wenn die Hure Babylon gefallen ist, wenn dann der große Lobgesang angestimmt wird, Halleluja, das große Halleluja, das einzige Mal im Neuen Testament, wo das Halleluja kommt, werden Jesus sehen, den König in seiner Schöne. Und dann wird alles vorbei sein und wir wissen, dass er heute schon alles in seiner Hand hat. Und darum ist es wichtig, dass wir immer mehr ihn sehen. Wir sind ältere Leute, wir sollten uns viel mehr damit befassen. Wir wissen nicht, ob wir das Jahresende erleben oder ob wir schon beim Herrn sind. Oder dann auf jeden Fall ist nur noch ein ganz kurzer Zeitabschnitt verglichen mit der langen Zeit unseres Lebens, die wir schon gelebt haben. Das ist das Hauptziel. Ich möchte Jesus immer besser sehen. Beim Aufwachen morgens, beim Einschlafen, angesichts der bedrückenden Sorgen dieser Welt. Und alles, was mich auch ängstigen mag, in dem Lied vorhin hieß, er gibt einen Heldenmut. Der Glaube an Jesus gibt einen Heldenmut. Und das wünsche ich, dass Sie ganz frisch und erquickt von dieser Freizeit am Ende zurückgehen und sagen, wir haben den Blick auf Jesus gerichtet. Und das soll mein Ziel sein, wenn ich nach Hause komme, ihn immer besser zu sehen. Die ganze Not unserer Gemeinden, über die will ich gar nicht reden, aber die ganze Not ist, dass Jesus verdunkelt wird, wenn nicht Jesus auf die Seite gedrängt wird. Und darum ein paar Beobachtungen zu diesem Abschnitt. Es war ja ein richtiger Tumult, als Jesus vom Berg der Verklärung herunterkam. Es war Petrus, Jakobus und Johannes mit Jesus oben und die anderen Jünger waren zurückgeblieben. Und dort war ein richtiger Volksauflauf und die Leute hatten erregt dazwischen gerufen. Sie waren ganz wild und nervös und voller Anklage. Sie sagen, mach doch eine Gasse frei für Jesus. Und Jesus tritt unter die aufgebrachte Menge und sagt, was habt ihr denn, was ist denn los? Und dann sagt der Vater ganz aufgelöst, da mein Sohn, so heißt es, guck mein Sohn. Und der, ein ganz schreckliches Schicksal, uns drückt es ja immer das Herz ab. Wenn wir das erleben, ob in der eigenen Familie, ob im Freundeskreis, ob in der Gemeinde oder irgendwo sonst, wie schon Kinder leiden müssen. Wir kennen den Zusammenhang gar nicht richtig, was das alles ist. Für mich ist das Allerschlimmste, wenn man in der Kinderklinik durch die Station durchgeht, wo die kleinen Babys mit Krebs liegen. Warum schon die kleinen Kinder? Ach, das ist so furchtbar, was es da Not gibt. Die Gemütskranken und was es alles an Schwerem gibt. Und dann erzählt der Vater da, er knirscht mit den Zähnen, er hat Schaum vor den Mund. Irgendwelche Kräfte reißen diesen Buben hin und her hin, wie mit einer Riesenhand geschüttelt und gerüttelt. Und dann erzählt der Vater voll Erregung stockend und sagt, ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht und die konnten nichts. Deshalb ist mein erster Punkt, die Leute dieser Welt sind enttäuscht von den Christen, weil sie nichts können. Und das erleben wir heute, fragen Sie doch Ihre Nachbarn, die sagen, ich bin auch mal in die Gemeinde gegangen, aber da war gar nichts los und ich bin enttäuscht von den Christen. Wir hören das ja, die rennen in die Kirche und können auch nichts. In unserer Welt ist immer wichtig, dass man etwas vorweisen kann. Man muss eine Schau machen, sonst gilt man nichts. Und das können die gottlosen Leute prima eine Schau machen. Die sagen, ich bin gut, ich mache alles richtig und ich bin ein vollkommener Mensch. Und dann geben wir tüchtig an, heute ist ja der Machbarkeitswahn so ein Symbol unserer Zeit. Wir können alles. Der amerikanische Präsident hat ja seinen Wahlkampf nur gewonnen, indem er gesagt hat, yes, we can, wir schaffen's. Stimmt dann nicht. Neulich schrieb eine Zeitung, wahrscheinlich geht dann die amerikanische Geschichte ein als der größte Versager. Aber das macht nichts aus. In Deutschland war die Parole, wir können's, wir schaffen's, wir machen's. Das ist so toll. Und da sagen die Ingenieure und da sagen die Politiker, wir lösen alle Krisen. Dabei lösen sie gar keine Krise, sie sind machtlos. Wartet mal, wie lange das noch kostet und brennt in der Ukraine und überall in Griechenland und in Spanien und wo überall. Deshalb ist es etwas ganz Besonderes, dass die Leute, die in der Nachfolge mit Jesus stehen, ihre Ohnmacht auf Tritt und Schritt spüren, auch in unserer Gemeinde, auch in unserem christlichen Zeugnis. Sie haben das auch schon oft erlebt. Sie haben Leute einladen wollen und ihr Wort ist verhallt. Sie haben Menschen zum Glauben führen wollen. Ich kann gar nichts. Keiner der Jesus-Jünger verfügt über eine besondere Kraft. Das hätten wir immer gerne. Es gibt ja so gewisse Gruppen, die sagen immer, wir sind strahlende Christen. Aber dann geht der Lack auch ganz schnell ab. Oft ist dann eine Eheaffäre oder sonst irgendein Fehltritt und dann ist alles wieder zusammengebrochen. In der Nachfolge von Jesus merkt man ganz schnell unsere Ohnmacht. Und die Jesus-Jünger haben gemerkt, Jesus hat da viel Wunder getan. Wir können gar nichts. Wir können nichts. Wir sind ohnmächtig. Und das ist doch auch heute so. Die Kirchen, die haben einen großen Einfluss noch in unserem Volk und eine große Zahl und viel Geld, aber was können sie denn wirklich? Was können sie denn lösen? Man redet heute Abend vom Wachstum der Gemeinden und die Schwindsucht grassiert und man redet von dem großen Gott und dabei bettelt man um Geld und Volkskirche redet man noch und sie hat überhaupt kein Volk mehr und man meint, man könnte überall in alle Nöte, wirtschaftlich, politisch und sozial, könnte man reinreden und man löst doch die eigenen Probleme in der Christenheit. Es geht doch überall drunter und drüber. Die Armut und Hoffnungslosigkeit und Ohnmacht der Christen ist offenbar. Wie damals auch. Die konnten nichts, die schaffen nichts. Und so viele Leute merken das und machen die erschütternde Erfahrung, wir machen es doch auch. Wir meinen, wir seien was ganz Besonderes als Christen. Und wenn der Teufel uns in eine Versuchung hineinkreist, dann scheitern wir jämmerlich, wie der Petrus. Und dann heulen wir auch los, wie schwach wir sind. Und wir merken, wir können gar nichts. Und wir merken, wie der Zweifel und der Unglauben auch überall grassiert. Und wir merken unsere Ohnmacht auch gegenüber unseren Kindern. Wie gern würden wir sie hineinführen in den Reichtum des Glaubens. Unsere Enkel, wir können es nicht genug. Die Ohnmacht wird sichtbar, überall auf Schritten tritt, wie damals. Wie der Vater voll Anklage gesagt, ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, aber die konnten nichts. Die haben nichts fertiggebracht, versagt. Aber Jesus hat Macht, das ist unser nächster Punkt. Aber Jesus hat Macht und das ist das Wichtigste. Wie können das die Christen bloß vergessen? Wir haben keine Macht. Dabei steht es doch schon bei den Aposteln drin. Der Paulus sagt, ich will mich am liebsten rühmen meiner Schwäche. Ich kann nichts. Aber die Gnade von Jesus, die ist stark. Wie konnten wir das denn nur vergessen? Eigentlich sollten unsere Versammlungen nur voll sein davon, dass wir sagen, sind wir schwach, der Herr hat Stärke. Sind wir arm, der Herr ist reich, wäre es unserem König gleich. Guckt nicht auf uns, guckt auf ihn. Das wäre so gut, auch den Menschen um uns her zu sagen, mit mir wirst du viele Enttäuschungen erleben. Das muss unseren Kindern sagen. Ihr werdet euch grün und blau ärgern über eure Eltern. Aber wir haben einen Heiland, der uns die Schuld wegnimmt. Wir haben einen Heiland, der uns erlöst und der rettet. Und der hat Macht, an den müsst ihr glauben. Das ist unseres Lebens Hoffnung. Nicht wir sind die Starken, sondern er ist stark. Und so tritt Jesus diesem Kind gegenüber. Und das ist für uns sehr ermutigend. Jesus weicht der Not der Welt nicht aus. Das müssen Sie wissen. Keine Not der Welt. Auch nicht der Gottlosigkeit bei uns. Auch nicht der Not in unseren Gemeinden. Allein Jesus ist der, der sie lösen kann. Wir können sie nicht lösen. Wir sind ratlos, was wir machen sollen. Aber Jesus kann das. Und Jesus bleibt da stehen vor diesem Kind, das so wüst gerissen wird von diesen unheimlichen Verderbensmächten, wo man richtig sieht, wie der Teufel in unserer Welt Macht hat. Und der Vater sagt dann auch noch, kannst du was? Kannst du was? Und Jesus sagt, nicht das Problem ist, ob ich was kann. Jesus kann alles. Ihm ist alles übergeben vom Vater. Er hat alles in seiner Hand. Das ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Im Namen von Jesus gibt es kein Unmöglich mehr. Er ist so stark und gewaltig über alle Mächte und Gewalten. Gar nichts ist ihm unmöglich. Er ist der Große. Darum hat er uns ja in seinen Dienst gerufen. Aber weil er die Macht hat, aber er sagt zu diesem Vater des kranken Kindes, nicht das ist Problem, ob ich Macht habe. Ich habe alle Macht, Vollmacht, volle Macht. Sondern ob du glaubst. Jetzt ist das bei uns nach im Volksmund mit dem Glauben immer umgedreht worden. Und so kennen Sie es ja aus vielen Hauskreisdiskussionen. Man braucht irgendeinen Glauben. Nein, Quatsch, nicht irgendeinen Glauben. Ich brauche nicht einen Glauben, dass der Mensch gut sei und dass alles immer wieder schön wird. Das ist ein Zauberglaube. Sondern ich brauche einen Glauben an Jesus. Das ist immer gemeint, wenn in der Bibel Glaube steht. Das Vertrauen in Jesus. Wir erleben, dass in allen Religionen irgendwo ein Glaube ist an einen Buddha oder an einen Hindu-Gottheit oder an einen, was gibt's da alles noch, bei den Allah oder was sie alles haben. Für uns ist doch wichtig, dass in Jesus Gott seine ganze Liebe offenbart hat, dass in ihm die Fülle Gottes leibhaftig da ist. Und wenn ich ihm vertraue, Jesus vertraue, müssen wir immer heute zusetzen, dass nicht etwas Falsches entsteht. Weil das so immer bei uns gebraucht wird, man muss eben an Gott glauben. Da muss ich immer dran denken, die Nazi hatten das ja als ihr Bekenntnis. Wir sind gottgläubig, das heißt, wir sind Atheisten. Wir wollen nichts vom Christen. Wie wissen Sie das noch? Dass die Nazi das hatten, gottgläubig war die Bezeichnung für die Nichtchristen. Und da müssen wir halt aufpassen mit dem Wort. Nein, wir sind Jesus vertrauend, Jesus gläubig. Und das wollen wir jedem sagen, vertraue Jesus. Das sagt Jesus diesem Vater, vertraust du mir, glaubst du mir? Und jetzt sagt der Vater etwas, der Vater des kranken Kindes, in seiner ganzen Hilflosigkeit. Wissen Sie, Glauben kann man ja gar nicht machen. Sie können Glauben auch nicht kommandieren, Ihren Kindern. Glauben ist ja ein Werk des Heiligen Geistes. Nur das liegt nicht in unserer Verfügbarkeit. Da muss Gott uns ein Licht aufstecken. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und das ist wunderbar. Sogar das darf man sagen. Sich in seiner ganzen Ratlosigkeit Jesus anvertrauen. Und schöner kann man Glauben gar nicht mehr umschreiben. Jesus, ich möchte mich doch dir mit meinen ganzen Unsicherheiten, mit meinen Zweifeln, mit meinen Fragen, dir in die Arme werfen. Und das gefällt Jesus. Nicht mal unser Glaube ist sehr stolz, da gibt's gar nicht. Unser Glaube bleibt immer ein Bruchstück. Aber das Wunderbare ist, dass wir den Namen von Jesus haben. Es war so schön, dass Bruder Schmückli vorhin dieses Lied noch intoniert hat. Jesu Name nie verklinget, ewiglich bleibt er stehen. Jesu Name leuchtet helle und sein Glanz vergeht nicht. Mag auch einst die Welt versinken, mag vergehen der Sonnenschein. Jesu Name wird weiter klingen, unvergänglich wird er sein. Sie können gar nie zu viel von Jesus haben. Sie haben erst ganz wenig entdeckt. In diesen Tagen hat mir einer aus ihrer Mitte erzählt, wie die Pfarrerin an dem Ort, wo er ist, sagt, geh doch weg, wie ihr mit eurem Jesus. Das lassen wir uns gern sagen. Wir gehen ja nicht weg. Wir sagen, wir haben doch erst etwas gefunden. Wir würden ja die anderen sagen, da bleiben wir dabei. Wenn du einmal Jesus kennenlernen würdest, nur ein bisschen von Jesus, dann würde in dir ein Hunger aufbrechen. Es war ja bei dem großen China-Missionar Hudson Taylor. Das große Erlebnis, als er in schwerer Depression war, als die englischen Kanonenboote meinten, die Mission beschützen zu müssen und nur den Opiumhandel fördern wollten in China. Es war ja schlimm. Und er sagte, Hudson Taylor, die machen ganze Missionsarbeit kaputt. Und da war er in Depressionen verfallen. Dann hat der Mitmissionar McCarthy ihm einen Brief geschrieben und gesagt, du hast doch erst genippt von einem See, der unendlich ist. Wir haben ja von der Herrlichkeit von Jesus nur ganz wenig bis jetzt entdeckt. Lassen Sie ruhig den Spott der anderen auf Sie sitzen. Sie sind in der richtigen Spur. Und beten Sie für diese Menschen, dass Jesus sich ihnen offenbart. In der Herrlichkeit werden wir einmal das erleben, was Petrus, Jakobus und Johannes auf dem Berg der Verklärung erlebt haben. Hier sehen Sie nur, wie durch eine Mattscheibe hindurch, ganz schwach, was uns Jesus sein will. Und der Vater anders. Aber Jesus sagt, wenn du mir vertraust, wirst du die Herrlichkeit Gottes erleben. Kann man das wirklich so sagen? Ja. Aber es geht nicht, wie Menschen denken. Du meinst nicht was Göttliches, du meinst was Menschliches. Wo immer meinen, Gesundheit sei alles. Da hat Jesus das Wunder getan, aber so oft lässt es uns auf umgekehrte Weise erleben, auf die göttliche Weise, wo wir die Herrlichkeit Gottes sehen, auch auf einem Leidensweg. Und es ist ja immer wieder gut, dass wir auch hier auf einmal Anteil nehmen und wissen, wie viel unter uns auch schwer tun, unser Bruder Hans Hagen in seinen Krücken oder im Rollstuhl und wo überall das ist, und die es uns bezeugen können. Ohne Jesus ist es nicht auszuhalten. Mit ihm ist es herrlich, jeden Tag neu seine Kraft und seine Liebe zu erfahren. Was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Wir haben gerade das Lied aus dem blauen Buch gesungen und da fallen mir immer wieder die schönen Lieder ein. Da steht gleich danach ein Lied von einem Stuttgarter Schuhmachersohn, Flath, der ist gar nicht alt geworden, der ist nur wenig über 20 Jahre alt. Ja, es wäre zum Weinen, wenn es kein Heiland wäre. Ja, es ist auch eine Freude, Mensch geboren sein. Ganz herrliches Lied, wo das drin steht. Wie ist es ein Leben ohne Jesus, kann man sich gar nicht vorstellen. Und wir wissen das so wunderbar. Was haben wir erfahren? Machtvoll erfahren. Was habt ihr schon für Wunder erlebt und Heilungen? Was immer schlimm ist, diese Wunder, die wir erleben, die halten ja immer zum Glauben nur für dieses Ereignis. Wenn die nächste Krankheit kommt, ja, gilt es wieder neu. Und die Wege Gottes sind oft ganz verschieden, aber er wird uns seine Herrlichkeit sehen lassen. Und darum ist so wichtig, bei ihm ist kein Ding unmöglich. Aber er will das Größte und das Schönste haben. Sie erleben es bei den Kindern, wenn sie kommen und irgendwo einen Besuch machen, wie die Kinder auf sie stürzen und ihre Taschen durchwühlen und gucken, was sie für Bonbons und Schokolade mitgebracht haben. Und dann tut es ihnen ja leid, wenn die Kinder bloß den Schokolade wollen und sie gar nicht wollen. Und so machen wir es manchmal bei unserem Herrn, dass wir nur die Gaben wollen und womöglich nur die Gaben der Gesundung oder die Lösung der wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Und er ist das Allergrößte. Er ist das Größte und das Schönste und das Beste. Dass man den Heiland hat. Zinzendorf hat ein Lied gedichtet in seiner enorm ursprünglichen Art. Schade, dass man es auch nicht mehr sagt. Der Glaube bricht durch Stahl und Stein und kann die Allmacht fassen. Er wirket alles und allein, wenn wir ihn walten lassen. Wenn einer nichts als glauben kann, so kann er alles machen. Der Erde Kräfte sieht er an als ganz geringe Sachen. Und das hat er dann gewagt. Hat ja seine Missionsboten, waren die ersten Missionare überhaupt an die schwierigsten Plätze geschickt. Nach Labrador und zu den Eskimos und wo überall, an die Goldküste, wo einer nach dem anderen am Fieber gestorben ist. Und sie haben etwas bewirkt, das Reich Gottes in dieser Welt im Glauben herbeigeführt. Das ist das Thema, das die Bibel hat. Wenn du Jesus vertraust, ist dir ganz viel möglich. So sind die ersten Apostel hinausgezogen, nichts weiter mitgenommen. Geschlagen, verhöhnt, eingesperrt. Aber sie haben Jesus vertraut und das ist so geschehen. Und das Wort wurde mächtig und breitete sich aus. So schön, dass hier eine Bibliothek ist und wenn da ein bisschen Zeit bleibt in diesen Tagen, ich hole mir da immer ein paar Lebensbiografien raus und hatte gestern die Biografie von Johannes Seitz und war wieder beeindruckt. Wie sind denn all die Gemeinschaften damals entstanden? Durch ein paar Leute, die in Evangelisationen zum Glauben kamen und dann auf einmal sammelten sich Leute um das Wort. Das waren nicht die großen Anfänge, die man heute immer will, sondern das waren die treuen Anfänge im Glauben. Und so wird es heute weitergehen. Und darum möchte ich Ihnen Mut machen, dass Jesus noch viel durch Sie wirken kann. Darum hat er Sie noch nicht heimgeholt zur Herrlichkeit. Wir haben noch Aufgaben hier. Und wir sind unsterblich, solange wir noch Aufgaben haben. Und wir wollen da wirken und beten für den Herrn. Und das ist ganz wichtig, dass wir das erleben, wie gut, dass Jesus alle Macht hat. Aber das Problem ist, glaubst du ihm? Vertraust du ihm? Das ist eine große Not heute, Unglaube. Das ganz Schlimme in unseren Gemeinden, wie das Wort Gottes mit Füßen getreten wird, wie Jesus als der einzige Erlöser und Retter auf die Seite gestellt wird. Und da werden wir uns wehren und sagen, das ist das Einzige und das Wichtigste. Und dann müssen sie den Mund aufmachen und Zeugnis davon ablegen. Und sie werden das erleben, wie Großes dort geschieht, wo sie sind. Und ich darf das wissen, dass Jesus noch ganz viel Großes vorhat. Ganz viel Großes vorhat. Wir könnten viel erzählen über wunderbare Erfahrungen. Ich habe erst gestern diesen Sonderdruck in die Hand genommen, den Helmut Mattis ja da mitgebracht hat, von dem Kanu-Ruder, dem Weltrekordler, hat sicher darauf hingewiesen, dass draußen auch liegt, der da an Krebs erkrankt war, dass in Halle, jetzt in unserem gottlosen Halle, das passieren wird. Jesus mit Macht einen solchen jungen Sportler, der ganz weit weg ist von ihm, zum Glauben führt und dann auf einmal ganz viele Mitsportler zum Glauben kommen oder Bibelkreise entstehen in einer Welt, die vom Kommunismus geprägt ist. Haben Sie den Sonderdruck da draußen gesehen? Das liegt am Ausgang unter diesen Heften. Das müssen Sie mitnehmen von dem Kanusportler, der hoffnungslos krebskrank war, in der Chemotherapie in 22 Jahren gestorben ist. Und eine Ärztin redet zu ihm von Jesus. Brauchen wir denn noch mehr Wunder in unseren Tagen? Und der Vater und alle kommen da drüber zum Glauben. Alles gottlose Leute, die keine Ahnung von der Bibel haben. Weil Jesus sie machtvoll erweist. Aber Jesus kann das auch tun an unserem schwachen Leibe. Wie es ein Apostel Paulus erlebt hat, der die Wunder nicht erlebt hat und krank blieb. Und das ist so wichtig. Bei ihm ist nichts unmöglich, und er will dich segnen. Und du darfst ihm vertrauen, und das darfst du einfach sagen, wenn er mir nicht das gibt, was ich fleischlich und menschlich wünsche, wird er seinen Grund haben. Und ich werde darüber nicht ärmer, sondern reicher werden an herrlichen Gotteserfahrungen. Auch wenn ich nichts sehe und nichts fühle, vertraue ich ihm. Das ist ganz wichtig. Sehen und fühlen ist der große Gegensatz vom Glauben. Weil der Glaube traut Jesus allein, nicht wegen der Stützen. Die werden immer weggenommen, sondern ich vertraue Jesus. Und dann ganz wunderbar, wie Jesus wirkt. Wie macht er denn das? Bei all den Wundern von Jesus, nichts anderes, als was er uns heute gibt, sein Wort. Er befiehlt. Und das ist so groß, er spricht zu diesem kranken Kind, fahre von ihm aus. Sein Wort wirkt wunderbar. Das ist das Große, dass der Geist Gottes im Wort wirkt. Und darum erleben wir das und Sie dürfen das erleben, wo Sie dieses Wort weitergeben, das Jesus-Wort, dass das wunderbar wirkt und Kraft hat und die Werke des Teufels zerstört. Und dass die Macht der Finsternis zurückgedrängt wird durch Jesus. Jesus kann, Jesus will und Jesus macht dieses arme Kind frei. Es ist uns oft schwer, wenn wir lange warten müssen, die Bibel sagt da, harren müssen, wenn wir uns, so heißt es in einem Psalm, heißer schreien im Gebet. Und doch wissen wir, Herr, du hast es in Händen, kannst alles wenden, wie auch heißen mag die Not. Und wir sind ganz getrost, weil wir wissen, er hat es in seiner Hand. Und die herrlichen Glaubenserfahrungen der Generation, die sind ja in diesen Liedern dann so schön zusammengefasst. Wo ich dann nochmal hören darf und wissen darf, wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilfe mit Macht herein, um dein Grämen zu beschämen, wird es unversehens sein. Bei ihm ist nichts unmöglich. Und das Große, dass wir beten dürfen, Sie können das verfolgen, auch in Ihrem eigenen Leben und besonders auch im Leben von Menschen, die aus ganz gottloser Umgebung kommen. Wie kamen die überhaupt zum Glauben? Sie werden immer finden, dass irgendwo, und sei es in der großelterlichen Generation, ein Beter war. Und es ist so, dass der Glauben da war, der das bewirkt hat. Und die Erweckungen, die wir erlebt haben, sind durch die treuen Beter entstanden. Darum sind wir dazu da, Jesus zu vertrauen, noch einmal Neues zu machen. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Dieses Vertrauen auf Jesus ist der größte Schatz meines Glaubens. Jesus, dir vertraue ich absolut und blind. Und ich will dir gehören im Leben und im Sterben. Das ist so wichtig. Jetzt hat die Jünger noch bewegt, wie kriegen wir denn auch solche Vollmacht? So schrecklich, wenn wir nichts können, die Menschen kommen zu uns und wir erreichen nichts. Ja, das ist in der Tat schlimm. Wenn die Leute heute kommen und enttäuscht sich wieder abwenden, sagen, das ist auch nichts für mich. Und darum sagt ihnen Jesus, das Entscheidende ist euer Schwachsein. Manchmal steht das richtig im Weg, dass wir meinen, wir seien etwas Besonderes. Und das sind wir gar nicht. Darum ist so wichtig, dass wir auch täglich wissen, wir sind Menschen, die täglich der Vergebung durch das Blut Jesu bedürfen. Wir sind schwache Leute, wir haben keinen starken Glauben, aber wir haben einen starken Herrn, der uns gerufen hat. Und die Vollmacht ist nur unser Gebet. Und das Gebet ist eigentlich das Ärmste, was wir haben. Die Hände leer, gefaltet, das war das Zeichen der germanischen Sklaven. Wir können mit unseren Händen gar nichts machen, aber Jesus kann. Und darum ist dieses Zeugnis immer wieder so wunderbar durchgebrochen in ganz großer Macht und Größe. Und darum ist das so wunderbar, wie schon die ersten Christen in ihrer Schwäche, Handwerker, Landwirte, sind sie hinausgezogen in die Römerwelt bis auf den Areopag und haben von Jesus diese Botschaft weiterverbreitet, dieses Wort von Jesus, und das die Menschenherzen erobert hat. Und sie dürfen noch ganz viel damit erleben. Sie, so wie sie zurückgehen von dieser Freizeit, werden sie ganz viel erleben. Und wir dürfen immer wieder sagen, wir sind nur eine kümmerliche Schar. In unseren Tagen ist immer so wichtig, welche Prospekte wir machen und wie wir das grafisch aufbringen und mit welchen technischen Mitteln und mit unseren Möglichkeiten, die wir haben. Da beneiden wir einen Waldemar Grab. Das ist doch toll, wenn einer solche Gaben hat. Die haben wir alle nicht. Aber für den Herrn ist es ganz gleich. Du an deinem Platz, wo er dich hingestellt hat, darfst genauso vollmächtig wirken, weil der Herr das Entscheidende ist und das, was so groß ist, dass du ihm vertrauen kannst. In Ephesus, das ist mir immer wieder eine große Hilfe, in Ephesus, da kann man ja heute die Türkei-Reisen machen, wo man dann auch die Stätten der Sendschreiben der Offenbarung besuchen kann. Und Ephesus war ein ganz besonderes Zentrum des Götzenglaubens. Die Diana war ja eine schreckliche Sexgottheit und die hat die ganze Stadt so besessen, die Goldschmiede, die nur diese hässlichen Figuren machte, man will das ja gar nicht aussprechen, mit den vielen Sexsymbolen und was da alles auch heute noch verkauft wird, grausame Dinge, wo man sich nur entsetzt und ekelnd abwenden kann. Das ist Ephesus geblieben. Diese schönen Tempel waren doch Zentren der dämonischen Mächte. Und da war eine kleine Gemeinde drinnen. Stand wie denn? Nur durch Wort. Mit dem Zeugnis von Jesus. Und die Welt geschieht in Erschütterung und regt sich auf und versammelt sich zu 10.000 im Stadion. Und dann lässt Paulus die Gemeinde zurück. Was sagt er ihnen? Seid stark in dem Herrn. Und in der Macht seiner Stärke, die geistliche Waffenrüstung. Ihr könnt dort überhaupt nicht bestehen, wenn ihr euch nicht täglich in den Schutz von Jesus hineinstellt. Das ist die Vollmacht der Gemeinde. Und so hat es auch Paulus dann schon am Anfang des Epheserbriefs gesagt, ihr braucht erleuchtete Augen, dass ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid und wie groß die Kraft ist, die Kraft, die in dem toten Jesus in der Auferstehung gewirkt hat und wie mächtig Jesus ist, den Gott über alle Reiche dieser Welt gesetzt hat. Wir sind unschlagbar stark durch Jesus. Und das beeindruckt mich immer wieder an den Erweckungsgebieten heute in der dritten Welt. Es sind ja immer Verfolgungsgebiete, wo diese Christen gar keinen Schutz mehr haben. Vom eigenen Staat, von ihren Volksgenossen verfolgt werden. Sie haben nichts weiter, das müssen Sie wissen, nichts weiter als ihr Jesuszeugnis. Was will heute ein gläubig gewordener Moslem im Iran anderes haben als Schutz? Er hat keinen Fürsprecher, auch nicht durch das Ausland. Und wir können ihnen auch nicht helfen, gar nichts können wir machen. Der Khomeini tobt und hat durchs Gesetz verboten, kein Moslem darf Christ werden. Wenn er Christ wird, hat das Todesurteil verwirkt. Und viele leiden ja da heute schon im Gefängnis und werden gefoltert und auch umgebracht. Sie haben Jesus. Und dieses schlichte Konzentrieren auf Jesus allein, auch in Nordkorea, wo das ist das mächtigste Zeugnis unter den Verfolgern, weil der Name Jesus voller Kraft und Leben ist, weil Jesus wirklich lebt und der Herr ist und alles in seiner Hand hat. Und darum gehen Sie auch in Ihre gottlose Umgebung hinein, wenn Sie selbst in einer landeskirchlichen Gemeinde haben, seien Sie ein Jesuszeuge. Sie werden sich wundern, was dann passiert. Ein fröhlicher Jesus voll Liebe. Erregen Sie sich nicht fleischlich, das hat keinen Wert. Manchmal können wir verrückt werden über die Gottlosigkeit, aber das ist nicht die Art der Jesus-Jünger. Wir wollen die Liebe haben. Wir selber waren doch lange Zeit blind. Und in Ephesus hat der Paulus denen nur empfohlen, sie sollten wachsen immer mehr auf Christus hin. dass Christus immer mächtiger wird in unserem Innersten, dass nicht mehr unsere alte Fleischesart uns bestimmen kann, sondern Christus in uns bleiben kann. So kriegen wir Vollmacht. Wie können wir denn etwas wirken? Natürlich können wir etwas wirken. Auch das können wir lernen. Da können wir das so machen, wie es die großen Glaubenszeugen gemacht hat. Denn Abraham war ein Viehhirte, aber ein Glaubender, der dem Wort Gottes vertraut hat. Das rechnete der Herr ihm zur Gerechtigkeit. Ein Mose, der seinem Herrn folgte, den er nicht sah, und er folgte ihm so, als sähe er ihn. Auf die Himmelsstadt zugewandert, was war das für eine Sache? Der auf den Reichtum dieser Welt verzichtet hat und die Weisheit Ägyptens verlassen hat. Er war ja ausgebildet in allen hohen Berufen, die es damals gab. Er hat die diplomatische Ebene des Pharaonenhofs verlassen und hat die Schmach des Volkes Gottes getragen. Und er wurde ein Zeuge des lebendigen Gottes. Vollmacht. Vollmacht, das will der Herr uns geben. Ein Daniel, der in die Fremde geführt wurde, der war auch ganz allein in der Fremde. Aber er hat nur ein Ziel gehabt. Ich will mich nicht verunreinigen in dieser Welt. Ich will dem Herrn treu sein. Das ist so wichtig. Herr, ich will in deinen Wegen gehen. Und dann schenkt es der Herr, dass plötzlich er weiser ist als alle anderen, die dort in den Regierungsämtern sitzen. Und dass seine Entscheidungen so wirken können wie bei einem Josef. Ist doch merkwürdig, dass der Herr die Weisheit gibt. Das haben wir nicht. Das hat keiner angeboren in seiner Natur. Das ist nicht unsere Freundlichkeit, die wir mittragen, sondern der Herr rüstet dich aus mit Vollmacht und mit Stärke. Und darum, bei ihm ist kein Ding unmöglich. Es sind ganz verschiedene Herausforderungen, in denen ihr steht. Und was euch erwartet daheim und was ihr als Nöte eures Lebens habt, blick auf Jesus, vertrau ihm, hör sein Wort und sei sein Zeuge. Mehr brauchst du gar nicht mehr können. Das andere tut der Herr durch seine schwachen Werkzeuge. Die Gnade des Herrn, das ist so schön, die Herablassung unseres Herrn, der durch uns hindurch wirkt. Das ist immer wieder schön, wenn man irgendwann einmal erlebt, dass später nach langer Zeit jemand sagt, du hast mir da den Weg bereitet. Für mich war es mal ganz wunderbar, wie ich im Fränkischen war. Und da war ein Missionar der Lieben Seller Mission, der gesagt hat, ach, vor vielen Jahren in Bobengrün, da hast du gepredigt und da habe ich Jesus gefunden und festgemacht. Man erinnert sich ja kaum mehr dran. Es ist gut, dass der Herr es uns nicht zeigt, es würde uns stolz machen. Aber sie dürfen noch ganz viel wirken, auch für unseren Herrn. Durch ihr Zeugnis und der Herr wirkt das durch die, die ihm glauben und die ihm vertrauen. Das ist ganz wunderbar. Ich war neulich bei den evangelischen Privatschulen, das sind ja mutige Leute aus Gründen und die haben jetzt auch so Kitas angefangen. Und die haben gesagt, wir schicken doch unsere Kinder nicht in die Kitas, wo ungläubige Erzieherinnen sind. Und da war in Hannover, Langenhagen, eine große Gruppe bekennender Christen. Und die haben den Antrag gestellt, dass sie ihre eine Kita machen dürfen und sie auch die öffentlichen Zuschüsse bekommen. Und sie wissen, wie das geht. Die Verwaltung, der Staat hat gesagt, das müssen wir den Kirchen vorlegen. Und die beiden Kirchen haben gesagt, niemals dürft ihr denen eine Lizenz geben. Warum? Das sind Fundamentalisten, das sind Extremisten, die glauben ja an die Bibel. Das ist ganz gefährlich. Und dann sind sie nach langem Beten vors Gericht gegangen. Ich habe gesagt, natürlich dürft ihr vors Gericht gehen, zudem wir leben ja in einem freien Land. Wissen Sie, was das Gericht gegeben hat? 100% den gläubigen Eltern recht geben. Die waren völlig aus allen Wolken gefallen. Und das Gericht hat gesagt, vorher müssen die Kirchen ihre Kita schließen, wenn es zu viele Plätze gibt. Aber wenn so viele Eltern da sind, die den bekennenden Kindergarten wollen, hat er Vorfahrt vor den anderen. Und das ist ein Grundsatzurteil, das das Verwaltungsgericht gefällt hat. Mich hat es einfach wieder beeindruckt. Mut im Glauben, Jesus gehorsam. Sie haben zu mir dann gesagt, war das falsch, dass wir vor Gericht gehen? Wir dürfen nicht unsere Streitereien in der Gemeinde vor Gericht ausfechten. Aber wenn uns Unrecht widerfährt, dürfen wir anfragen bei Gericht. Wie ist das in der Verwaltung? Haben wir die richtige Gesetzesauslegung? Und erst recht werden wir das erfahren im Zeugnis und in der Jugendarbeit. Und wir wollen auch in unseren Gemeinden nicht aufhören, dass wieder Jesus in der Mitte steht und dass neues Leben geschieht. Und dazu segne sie der Herr und gebrauche suche sie, der Herr. Bei ihm ist nichts unmöglich. Glaube mir, leg's in die Hand von Jesus und sei ein Zeuge von ihm. Und es kann sein, dass viel erst an Frucht aufgeht, wenn wir schon lang beim Herrn sind, nach unserem Tod. Es macht doch gar nichts aus, aber es wird nichts vergeben sein, was im Namen des Herrn getan wird. Wir wollen noch beten. Lieber Herr, vielen Dank, dass wir diese große Zuversicht haben auf dich und dass du so wunderbar uns diese Zusage gibst. Bei dir ist kein Ding unmöglich. Herr, es ist so schlimm, wo wir dir nicht trauen, deinem Wort nicht glauben. Wir danken dir auch für diese Konferenzstätte und alle, die hier aus- und eingehen und auch alle, die hier arbeiten, dass es hier uns immer wieder diese Klarheit gegeben wird, dass wir dir vertrauen können und dass wir neu zugerüstet werden in dieser Ausrichtung auf dich. Und wir bringen dir jetzt auch so viele Menschen, die wir lieb haben, Herr, dass wir das Wunder erleben, dass sie dich finden. Das ist das alles, was wir wollen, dass sie deine Herrlichkeit erleben. Jesus allein. Amen.